aus den Worten und den Gebeten der Eltern und ihrer Freunde war jetzt ein Wunsch ganz stark heraushörbar. Der Wunsch, der mit der Segnung ihrer Kinder auch ausgedrückt wird, nämlich, dass diese Kinder zu Menschen heranwachsen, deren Leben vom Glauben an Gott geprägt sein wird. Nicht in einem oberflächlich religiösen Sinn, sondern in einem tiefen persönlichen Sinn. Das ist in unserer Zeit ja kein kleiner Wunsch, denn an Gott zu glauben, das kann man ganz offen sagen, ist aus der Mode gekommen. Zumindest hier im Westen. 300 Jahre nach dem Beginn der Aufklärung sind wir ein Kontinent von mehrheitlich Agnostikern und Atheisten. Auch ist nicht klar, wenn es denn einen Gott gibt, wie er ist. Ist er ein kosmischer Polizist, der uns überwacht und jede noch so kleine Übertretung ahndet? Ist er ein Großvater mit weißem, wallendem Haar, der stets milde und gütig ist und lächelt? Oder ist er überhaupt mit anderen beschäftigt? Hat er uns nicht schon lange uns selbst überlassen? Wie ist Gott? Kann man ihn kennen? Und gibt es überhaupt einen Gott? In einigen Jahren werden die Kinder beginnen, sich genau diese Fragen zu stellen. Nicht zuletzt, weil sie in Familien aufwachsen, die von diesem Glauben an Gott durchdrungen sind. Als Gemeinde werden wir uns diesen Herbst den 10 Geboten widmen. An 10 Sonntagen werden wir je ein Gebot, also zum Beispiel, du sollst Vater und Mutter ehren, passend, oder? Oder du sollst nicht töten, genauer unter die Lupe nehmen. Und als Einleitung zu dieser Reihe von 10 Sonntagen, 10 Geboten, möchte ich heute mit euch die historischen Umstände ansehen, unter denen Gott seinem Volk die 10 Gebote gab. Nicht nur, damit wir eine bewegende, eindrückliche Geschichte hören, sondern vor allem, damit wir sehen können, wie Gott wirklich ist. Damit wir Antworten auf die Frage bekommen, wie ist Gott? Dazu habe ich 10 kurze Bibeltexte ausgesucht. Ihr könnt sie hinter mir sehen. Ich lade dich ein, in deiner Bibel oder auf deinem Handy, da soll es ja 937 Bibelübersetzungen geben, manche davon in Deutsch, die Stellen zu finden, die ihr hinter mir seht. Ich habe sie chronologisch abgelistet, um mit mir in diese Geschichte einzutauchen. Legen wir los. Wo fängt man an? Das ist gerade bei der Bibel eine schwere Sache. Ich möchte nicht zurückgehen zur Schöpfung, aber doch bis zu einem Mann namens Abraham, dem Gott einen Auftrag gibt und 3 Versprechen. Verlasse deine Familie und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Das ist der Auftrag. Ich werde dich zu einem großen Volk machen. Ich werde dem Volk ein Land geben. Und durch deine Nachkommen sollen alle Völker dieser Erde gesegnet werden. Das sind die 3 Versprechen. Nachkommen, Land und ein globaler Segen. Nicht schlecht. Das Erstaunlichste an diesem Ereignis, Gott trifft Abraham, übersehen wir leicht. Gott ist ein persönlicher Gott. Er kommt zu Abraham. Er sucht Abraham und findet ihn. Er spricht mit ihm. Gott ist ein persönlicher Gott, der mit uns Menschen in Beziehung leben will, der auf uns zukommt, der mit uns redet. Gott sucht Beziehung. Aber, ganz wichtig, kann man ihm und seinen Versprechen vertrauen? Und da wird es gleich kritisch, denn Abraham und seine Frau haben keine Kinder. Und sie sind alt. Zu alt, um Kinder zu kriegen. Und die Jahre ziehen ins Land und sie werden immer älter. Ist Gott vertrauenswürdig oder ist er grausam? Spielt er mit den Hoffnungen dieses alten Paars? 24 Jahre sind seit dem Versprechen schon vergangen. Abraham ist älter geworden, er ist jetzt 99. Da kommt Gott eines Nachts zu ihm und sagt ihm Folgendes. Und das ist die erste Bibelstelle, in 1. Mose 15. Gott sagt zu Abraham, blicke doch auf zum Himmel, ohne jede Lichtverschmutzung, und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. So zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Wow. Wie viele Sterne hat er gesehen? 20, 30.000? Aber kein Kind. Was für eine Diskrepanz. Aber Abraham glaubt, Gott glaubt diesem Versprechen. Und im Alter von 100 Jahren, sowas werdet ihr hier nie sehen, schenkt ihm seine Frau einen Sohn. Und wahrscheinlich gab es damals auch eine Kindersegnung. Ohne Corona-Stau. Mit Riesenfreude über diesen einen Sohn. Wir springen 600 Jahre nach vorne. Die Nachkommen Abrahams sind in Ägypten gelandet. Und in 2. Mose 1, die zweite Textstelle, lesen wir. Die Söhne Israel, also die Nachkommen Abrahams, aber waren fruchtbar und wimmelten und mehrten sich und wurden sehr, sehr stark und das Land wurde voll von ihnen. Sie wären ein Sujet für ein Wimmelbild gewesen, die Israeliten. Aus dem einen Mann Abraham waren inzwischen mehrere hunderttausend Nachkommen geworden. Gott ist treu. Er ist ein treuer Gott und auf sein Wort kann man sich verlassen. Für Abraham und seine Nachkommen war das gute Nachrichten, für die Ägypter nicht. Für sie ist diese ständig wachsende Zahl der Nachkommen Abrahams in ihrem Land eine Bedrohung und so unterdrücken sie die Israeliten. Das begann schleichend. Zuerst zwangen sie sie zu harter Arbeit, aber schließlich versklavten sie sie und der Gipfel, sie töteten, um das Volk zu schwächen, die männlichen Nachgeborenen. Ein Genozid beginnt. Wegen ihrer ethnischen Zugehörigkeit werden die Söhne, die in Zukunft Soldaten sein könnten, getötet. Wo ist Gott jetzt? Hat er die Nachkommen Abrahams vergessen? Ist er ein Gott, der sich nicht kümmert? Nein, Gott hat sie nicht vergessen. Aber er handelt im Verborgenen, ganz klein, durch die Geburt eines Kindes. Ein Retter wird geboren. Sein Leben wird bewahrt. Da gibt es einen Disney-Film, falls du den mal anschauen willst, mit deinen Kindern. Sein Leben wird bewahrt, der Prince of Egypt, durch eine ägyptische Prinzessin, die das Baby Mose nennt. Und 80 Jahre später ist es soweit, Gott kommt zu Mose und gibt ihm einen Auftrag. Das ist die Bibelstelle in 2. Mose Kapitel 3. Gott spricht zu Mose, ich habe das Elend meines Volkes gesehen und sein Geschrei habe ich gehört, seine Schmerzen sind mir bekannt. Ich bin herabgekommen, um mein Volk aus der Gewalt der Ägypter zu retten und es aus diesem Land hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt, wo es regnet, mit anderen Worten. Nun aber geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Israel, aus Ägypten herausführst. Gott spricht zu Mose, wie einst zu Abraham. Er ist ein persönlicher Gott. Und siehe da, er kommt, um das zweite Versprechen einzulösen. Er denkt an das Land. Er will ihnen ein gutes Land geben. Er ist ein treuer Gott. Der Auftrag für Mose, zum Pharao zu gehen und die Freiheit des Volkes zu fordern, das glich einem Selbstmordkommando. Denn Ägypten war damals die Weltmacht schlechthin, militärisch dominant, allen Feinden überlegen. Aber Mose gehorcht, er geht zum Pharao, er ist ein treuer Bote und er sagt zum Pharao, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen. Und der Pharao bekam wahrscheinlich einen Lachanfall. Und diese Forderung war für ihn auch lachhaft. Und seine Antwort in 2. Mose 5 ist folgende: Wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte? Ich kenne den Herrn nicht und ich werde Israel auch nicht ziehen lassen. Von diesem Gott hatte der Pharao noch nie gehört. Und das hieß etwas, denn die Ägypter waren Polytheisten. Sie hatten mehr als 1000 Götter. Deswegen war es für die Ägypter lachhaft, von einem Volk zu hören, das nur einen Gott hatte. Was für eine Unterlegenheit, wie mickrig, wie ungenügend. Die Ägypter glaubten an den Nilgott Hapi, an die Göttin Hathor, immer in Gestalt einer Kuh, an die Korngöttin Osiris, den Sonnengott Amon-Re und auch der Pharao selber war ein Gott. Und so beginnt ein Showdown zwischen den Göttern Ägyptens und dem einen Gott Israels. Gott ist ein kämpfender Gott. Die 10 Plagen beginnen. Gott schlägt den Nil und sagt, ich bin stärker als Hapi. Er schlägt die Rinder mit Beulen und er sagt, ich bin stärker als Hathor. Er vernichtet den Weizen und sagt, ich bin stärker als Osiris. Und dann lässt er es finster werden in ganz Ägypten für 3 Tage und sagt, ich bin stärker als euer stärkster Gott Amon-Re. Natürlich sind diese Plagen die Zwinge am Arm der Ägypter, die sie drängen soll, das Volk loszulassen. Sie sind aber auch die Visitenkarte Gottes. Der sagt, ich bin ein kämpfender Gott und ein siegreicher Gott. Und es ist kurzsichtig und folgenschwer, sich auf einen Kampf mit mir einzulassen. Die Ägypter sind schockiert, wirtschaftlich zutiefst getroffen und unglaublich stur. Der Pharao bleibt hart. Er will seine Sklaven, seine Arbeitskräfte, immerhin 600.000 Männer, nicht verlieren. Es ist wie ein Ringkampf, oder? Wird Gott vor so viel Sturheit kapitulieren? Wird er sagen, okay, dann bleiben meine Männer und Frauen, meine Kinder eben deine Sklaven? Und wir tun uns sehr schwer mit dem, was dann passiert. Weil es so gar nicht in unser Wunschbild eines allezeit gütigen, liebevollen Gottes passen will. Gott ist auch ein gefährlicher Gott. Und er bereitet eine Plage vor, die den Pharao brechen wird. Doch sein Volk will er verschonen und daher gibt er ihnen einen Auftrag. 2. Mose, Kapitel 12. Er sagt seinem Volk, nehmt ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, einjähriges. Von den Schafen oder den Ziegen sollt ihr es nehmen. Und nehmt von dem Blut und streicht es an die Türpfosten und die Oberschwelle eurer Häuser, in denen ihr esst. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. In dieser Nacht geht ein Todesengel durch ganz Ägypten. Und tötet in jedem Haus, in jeder Familie, auch im Palast des Pharao, den Erstgeborenen. Nur dort, wo das Blut der Lämmer zu sehen ist, geht der Todesengel vorbei. Gott ist ein gefährlicher Gott. Was für die Ägypter eine unbeschreibliche Katastrophe ist, bedeutet für das Volk Israel die Freiheit. Denn jetzt ist es mit der Sturheit der Ägypter vorbei. Sie lassen es auf keine 11. Plage ankommen. Es könnte ihnen selbst an Kopf und Kragen gehen. Der Pharao lässt das Volk ziehen. Es kommt zum Exodus. Und bis heute feiern die Juden weltweit jedes Jahr das Passa. Die Erinnerung an diese Nacht der Befreiung. Für Israel ist Gott ein rettender Gott. Ein Befreier aus der Sklaverei. Das ist ein identitätsstiftender Moment. Ihr Gott hat sie mit starker Hand aus der Sklaverei befreit und im nationalen Bewusstsein haben sie das nie vergessen. Gott, ihr Retter. Kurioserweise führt Gott das Volk in die Wüste. Also eine echte Wüste, Sand, sonst nichts. 600.000 Männer plus Frauen plus Kinder, und das waren keine ein- oder zwei Kindfamilien, Millionen von Menschen in der Wüste. Wieso tut Gott das? Um ihnen zu zeigen, dass er ein versorgender Gott ist. Er versorgt sie mit Wasser, Brot und sogar Fleisch. Eine gewaltige Leistung. Gottes Infrastruktur klappt auch in der Wüste. Er versorgt sie. Und 3 Monate nach dem Auszug kommen sie zum Berg Sinai und dort spricht Gott zum ganzen Volk und er sagt etwas Wunderschönes. 2. Mose, Vers 19. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und zu mir gebracht habe. Wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und zu mir gebracht habe. Gott verwendet ein Bild aus der Natur. Und es gibt manche Adler und Geier, die tun das. Die Eltern stoßen die Kinder aus dem hohen Nest, damit sie fliegen lernen. Und die Kinder fliegen, stürzen, torkeln, nicht zu weit, einige Dutzend Meter in die Tiefe. Und dann schwingt sich der Adler herbei, fängt sie auf, trägt sie wieder hoch, weiß nicht, neigt die Flügel, bis sie fliegen lernen. Und die Jungen sind nie in Gefahr, denn ihre Eltern sind die Könige der Lüfte. Ein sanfter, liebevoller Gott. Ein mächtiger Gott. Die Israeliten brauchten einen solchen Gott. Stell dir vor, du wärst mit deinem Volk über viele Generationen versklavt. Da wird man ohnmächtig, da kennt man nichts anderes mehr und man wird sehr, sehr schwach. Aber Gott kam, ein mächtiger, sanfter, liebevoller Retter. Sanft wie eine Mutter. Ich denke, Gott wollte das Volk trösten und sie vorbereiten auf die Begegnung mit ihm, die jetzt folgt, die überwältigend war. Wieder 2. Mose 19. Es geschah am 3. Tag, da brachen Donner und Blitze los und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg und ein sehr starker Hörnerschall ertönte. Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam. Rauch stieg auf, wie aus einem Schmelzofen, und der ganze Berg bebte heftig. Gott ist ein furchterregender Gott. Der Boden bebt, der Berg brennt, die Luft ist erfüllt mit einem ohrenbetäubenden Hörnerschall. Spektakulär, gewaltig, furchterregend. Und danach war allen klar, Gott ist nicht nur sanft wie eine Mutter, sondern er ist auch nicht wie wir. Seine Gegenwart ist überwältigend. Er ist zu viel für uns. Und sie sagen, Mose, geh du auf den Berg. Heute bleiben wir im Tal. Sie wollen gar nicht mitkommen. Und Mose geht auf den Berg und Gott gibt ihm die 10 Gebote auf 2 Steintafeln. Und er gibt ihm noch etwas. Eine Bauanleitung für eine Wohnung. Eine Wohnung, in der Gott selbst mitten unter seinem Volk wohnen wird. 2. Mose 29, ich werde mitten unter den Söhnen Israel wohnen und sie werden erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, der ich sie aus dem Land Ägypten herausgeführt habe, um mitten unter ihnen zu wohnen. Ich, der Herr, ihr Gott. Wieso hat er sie gerettet? Um unter ihnen zu wohnen. Und hier schließt sich der Kreis zu Abraham. Gott ist ein naher Gott, der die Beziehung mit uns sucht. Ein Gott, der auch dir nahe kommen will. Ich hoffe, diese Geschichte hat dich bewegt. Was für eine Geschichte. Die Menschen, die sie miterlebten, die 10 Plagen miterlebten, das Brot in der Wüste, den brennenden Berg, die haben das ihr Leben lang nicht vergessen. Mit ihnen konnte man keine Diskussionen über die Existenz Gottes führen. Die Frage war beantwortet. Und sie waren auch nicht verwirrt von der Frage, wie Gott ist. Sie wussten, er ist treu, er ist ein Kämpfer, der siegt, ein sanfter Retter, ein für seine Feinde gefährlicher, furchterregender Gott. Aber das ist lange her, oder? Und auch diese Generation, die das miterlebte, die wurde alt und dann starben die Augenzeugen. Und deswegen gab Gott ihnen vorher einen Auftrag. 5. Mose, Kapitel 4. Gott sagte ihnen, hütet euch und hütet eure Seele sehr, dass ihr die Dinge nicht vergisst, die eure Augen gesehen haben, und dass sie nicht aus eurem Herzen schwinden alle Tage eures Lebens. Und tut sie euren Kindern und euren Kindeskindern kund. Und auch wir haben diesen Auftrag, als Eltern, Großeltern und als Gemeinde. Den Auftrag der jungen Generation, diesen 7 Menschen am Anfang ihres Lebens, von Gott zu erzählen und ihnen kund zu tun. Nicht nur, wer Gott ist, sondern auch, was wir mit ihnen erlebt haben in diesem Jahrhundert. Unsere Zeit ist nicht vom Polytheismus geprägt, sondern vom Atheismus. Und deswegen wollen wir unseren Kindern und jungen Leuten von einem persönlichen, lebendigen Gott erzählen, der sie kennt, der ihnen nahe sein will. Wir wollen ihnen sagen, wie wir Gottes Treue erlebt haben, seine Versorgung, sein Kämpfen für uns. Das Beste kommt am Schluss, hoffe ich zumindest. Ich habe einen Fehler in diese Predigt eingebaut. Ist er dir aufgefallen? Ich habe von 10 Bibelstellen, die ich angekündigt habe, nur 9 aufgeführt. Zähl einmal. Da fehlt was. Die 10. Bibelstelle ist ganz leicht zu finden. Sie ist der Beginn des Neuen Testaments, der erste Satz im Matthäusevangelium. Da steht, dieses Buch berichtet über die Herkunft und Geschichte von Jesus Christus, dem Sohne Davids, der ein Nachkomme Abrahams war. Gott versprach Abraham, dass durch seine Nachkommen alle Völker dieser Erde gesegnet werden würden. Und Jesus ist dieser Nachkomme. Jesus ist die Person, durch die globaler Segen kommt. Er ist die Erfüllung des 3. Versprechens an Abraham. Er ist ein globaler Segensbringer, weil er selbst Gott ist. In ihm wird Gott Mensch. Persönlicher geht es nicht mehr. Er, unser Versorger, sagt, ich bin das Brot der Welt. Ich kann euch ernähren. Er ist der gute Hirte, sanft und liebevoll, der uns, wenn es sein muss, und es muss sein, auf die Schultern nimmt und trägt. Er ist auch der gefährliche, furchterregende Richter, dem jeder Mensch verantwortlich ist und vor dem sich jedes Knie eines Tages beugen wird. Und er ist das wahre Lamm, dessen Blut vor dem sicheren Tod rettet. Und all das wollen wir unseren Kindern weitergeben, wollen ihnen vor allem von Jesus erzählen, damit sie ihn auch kennen und lieben lernen. Und dafür bitte ich dich jetzt noch, mit mir zu beten. großer, mächtiger, majestätischer Gott. Wir danken dir, dass du die Nähe zu uns suchst, dass du uns persönlich kennst und nicht auf Distanz zu uns gehst, sondern mit uns sein willst. Wir danken dir, dass du gnädig und liebevoll, dass du fürsorglich und versorgend bist für all jene, die sich dir anvertrauen. Und dass du das tausende Male bewiesen hast in der Geschichte dieser Erde. Und wir wollen nicht wie die Ägypter sein, voller Sturheit gegen dich kämpfend, dich ablehnend. Wir wollen nicht den Fehler machen, auf uns selbst zu vertrauen, uns selbst als höchsten Gott einzusetzen und dich abzulehnen. Danke, dass du in der Geschichte so oft gesprochen hast. Und danke für diese 7 Kinder und dass wir ihnen erzählen dürfen von dir. Herr, wir bitten dich, dass du ihre Herzen weich machst, damit sie dich annehmen, damit sie Ja sagen zu dir, damit sie nicht vor dir davonlaufen, sondern zu dir hinlaufen in ihrem Leben. Und danke für die 10 Gebote und dass wir uns diesen Herbst mit ihnen beschäftigen dürfen. Danke, dass du die Beziehung zu uns schon aufgerichtet hast und dass sie jetzt Einladungen sind, mit dir zu leben. So zu leben, wie es dir gefällt und wie es gut ist für uns. Du bist ein großer, heiliger, einzigartiger Gott. Und wir danken dir, dass wir in Jesus sehen dürfen, wie du bist. Amen.